Die Leute sagen, wie kann man nur so blöd sein, sowas zu tun? Und noch vor einem halben Jahr hätte ich genau dasselbe gesagt. Einfach aus der Arroganz heraus, weil ich denke, ich bin einfach schlauer als andere Leute, mir wird das nie passieren. Doch, es kann einem passieren.
Sagt ein Mann, der anonym bleiben will und vor kurzem sehr viel Geld durch Online-Banking-Betrug verloren hat, bei uns im Interview. Doch was ist passiert?
Ich stehe morgens auf und sehe eine Nachricht auf meinem Handy im Feed mit Nachrichten, die ich vorher schon von Trade Republic bekommen hatte. Und da stand drin, Auszahlung von 9.657,69 € bestätigen, Code 8647 nutzen. Falls Sie die Transaktion nicht veranlasst haben, kontaktieren Sie uns sofort unter und dann kommt eine Hamburger Nummer.
Man kennt es. Man bekommt einen Anruf von einer unbekannten Nummer oder eine Mail von seiner Bank im Postfach. Es meldet sich angeblich ein Bankmitarbeiter und möchte ein paar Daten abgleichen. Oder es landet eine Mail im Postfach, die einen auffordert, sich nochmal schnell einzuloggen. Online-Banking-Betrug ist leider ein sehr verbreitetes Phänomen. Früher musste man noch eine Bank überfallen. Heute reichen ein paar Anrufe mit der Frage nach den Zugangsdaten, so Rechtsanwalt Johannes Götz. Er vertritt seit vielen Jahren Geschädigte von Online-Bankbetrügen und beobachtet viele dieser Maschen.
Ja, es gibt ja ganz wunderschöne Fachbegriffe, so englische Wörter, die sich da jemand ausdenkt, wie Phishing und Smishing und Quishing und Wishing mit V. Am Ende des Tages geht es im Kern eigentlich immer um das Gleiche. Täter versuchen, an die Bankkunden ranzukommen und die zu einer Freigabe von einer Überweisung zu bekommen.
Manchmal zieht sich dieser Prozess auch über mehrere Telefonate und Tage, wie hier in diesem Fall. Hier ließ sich der Betrogene per Foto verifizieren und überwies dann einen großen fünfstelligen Betrag auf ein angebliches BaFin-Konto, um das Geld sicher zwischenzulagern. Und dann ist es letztlich weg.
Geld ist in Sekundenschnelle von A nach B transferiert. Echtzeitüberweisung. Noch vor ein paar Jahren wäre es möglich gewesen, die Überweisung ganz leicht wieder zurückzuholen. Das geht aber einfach nur mal nicht.
So der Betrogene bei uns im Interview. Selbst wenn man schnell merkt, dass man einer Betrugsmasche aufgesessen ist, ist es meist schon zu spät.
Ich habe den Betrug natürlich sofort gemeldet in meiner Handy-App. Dann reagiert keiner. 36 Stunden hat es gedauert, bis sich Trade Republic dann bei mir gemeldet hat. 36 Stunden. Das war deutlich zu lang, um auch nur die Hoffnung zu haben, irgendeinen Cent von dem Geld wiederzusehen.
Das liegt auch daran, weil viele Banken und Online-Broker den Kunden gar nicht mehr die Möglichkeit geben, mit Mitarbeitern telefonisch oder persönlich zu sprechen. Für Rechtsanwalt Johannes Götz ist die Suche nach den Tätern oft aussichtslos.
Das Geld ist halt weg, ne? Klar, es geht auf ausländische Konten, es geht teilweise auf irgendwelche Krypto-Wallets und von dort aus wird es dann, soweit ich weiß, meistens auch sehr schnell weiter verschoben, sodass es sich dann verläuft. Nach meinem persönlichen Eindruck sind die Täter meistens auch irgendwo im Ausland. Die sprechen zwar teilweise sehr gut Deutsch, sodass das gar nicht weiter auffällt, aber es ist halt nicht an die dran zu kommen. Ne? Man findet die nicht, die Polizei kann wenig machen, genauso wenig die Staatsanwaltschaften und der Kunde sitzt dann erstmal auf seinem Schaden.
Das Geld ist weg, an die Täter ist nicht ranzukommen. Was sollte der Kunde also als erstes tun? Was bleibt, ist beim Opfer nur eine große Scham.
Ich weiß noch, wie ich meiner Frau damals gesagt habe, das darfst du im Leben keinem Menschen erzählen. Ich habe mich entsetzlich geschämt, ich schäme mich auch immer noch, aber ich muss ja einen Umgang damit finden. Und ich kann nur dazu raten, nicht so arrogant zu sein wie ich und zu sagen, das kann mir nicht passieren.
Und darin liegt auch ein Problem. Denn wenn nicht darüber gesprochen wird, kann auch nicht geholfen oder andere Menschen gewarnt werden. Doch, was sollte der Kunde als erstes tun?
Der erste Schritt ist immer an die Bank. Also gleich mal die Meldung machen, da ist was abgegangen. Das habe ich nicht autorisiert, das wollte ich nicht. Und dann überlegen, ob man jetzt Konten sperrt, Karten sperrt, was häufig Sinn machen kann. Das betroffene Gerät, es gibt ja diese kleinen Dinger, die diese TANs erzeugen. Viele benutzen heutzutage natürlich auch einfach das Smartphone. Vom Netz nehmen und dann im nächsten Schritt Beweise sichern. Also Screenshots machen, wenn man welche hat. E-Mails, die man empfangen hat, abspeichern. Jegliche Kommunikation, alles, was irgendwie als Beweismittel später taugen kann. Und sich dann idealerweise auch noch ein Gedächtnisprotokoll machen, was jetzt gerade passiert ist. Denn da geht die Erinnerung natürlich schnell verloren. Und bis es dann zum Beispiel zu einem Verfahren kommt, was man gegen die Bank führt und man gefragt wird von einem Gericht, wie ist es denn genau gewesen, das kann schon mal 1,5, 2 Jahre dauern. Und da erinnert man sich natürlich häufig nicht mehr ganz so gut. So, und wenn man das alles gemacht hat, ja gut, dann kann man auch noch zur Polizei gehen, da eine Strafanzeige stellen, da kann man eine Meldung an die Bundesnetzagentur machen, wenn es zum Beispiel um Call-ID-Spoofing geht, also wenn also eine falsche Telefonnummer angezeigt wurde, typischerweise eben die Telefonnummer der eigenen Bank oder vielleicht der Polizei oder vielleicht der BaFin. Das möchte die Bundesnetzagentur immer ganz gerne wissen. Und ansonsten kann man es auch an die BaFin weiterleiten. Aber all diese Institutionen, die helfen einem nicht wirklich dabei, das Geld wieder zurückzubekommen. Das muss man dann meistens selber machen und das muss man dann meistens bei der Bank machen.
Beweise sammeln ist also sehr wichtig, so Rechtsanwalt Johannes Götz. Bei der Frage, ob man das Geld dann von der Bank auch wirklich zurückerhält, kommt es auf die Umstände des Einzelfalls an.
Wenn eine Überweisung, ein Zahlungsauftrag nicht autorisiert worden ist vom Kunden, dann muss die Bank das sofort und unverzüglich erstatten, also spätestens am nächsten Arbeitstag der Rüge durch den Kunden. Das ist die eine Seite und in vielen Fällen wird man das auch so feststellen können. Allerdings gibt es dann auch noch eine weitere Vorschrift, die besagt, dass die Bank einen Schadensersatzanspruch haben kann, der dann also wirtschaftlich in gleicher Höhe liegt, sodass der Kunde dann am Ende des Tages leer ausgeht. Und genau innerhalb dieses Schadensersatzanspruchs wird eben die grobe Fahrlässigkeit geprüft. Da wird dann nämlich von den Gerichten genau das überprüft und sich angeschaut, wie war das Verhalten des Kunden und wenn der also grob fahrlässig diesen Schaden mit verursacht hat oder selbst verursacht hat, weil er eben überwiesen hat, obwohl es offensichtlich war, dass das ein Betrugsversuch ist, na dann hat die Bank einen Schadensersatzanspruch, mit dem sie also aufrechnen kann und wo sie sagen kann, eigentlich müssten wir dein Konto jetzt wieder in den Stand versetzen, wie es vor den Überweisungen war, aber wir dürfen hier unseren Schadensersatzanspruch geltend machen.
Es kommt also darauf an, ob dem Kunden eine grobe Fahrlässigkeit vorgeworfen werden kann. Das ist von Fall zu Fall unterschiedlich. So kann es zum Beispiel einen Unterschied machen, ob die Betrugsanrufe am Wochenende getätigt wurden. Dann könnte man zum Beispiel davon ausgehen, dass der Kunde hätte stutzig werden müssen. Johannes Götz beschreibt die Hürde der groben Fahrlässigkeit so.
Grobe Fahrlässigkeit ist eigentlich schon eine ziemlich hohe Hürde. Die ist also immer nur dann verletzt oder liegt immer nur dann vor, wenn man also wirklich die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maß verletzt oder eben das unbeachtet lässt, was jedem eingeleuchtet hätte. Und das ist eigentlich gar nicht so leicht zu erreichen. Und wenn man sich dann die Fälle anschaut, naja, dann wird halt wirklich tatsächlich in jedem Fall werden die Umstände des Einzelfalls alle mal zusammengesammelt und dann wägt das Gericht ab und sagt, naja, das finde ich jetzt schon so grob, dass ich sage, da kann man jetzt nicht mehr von einer einfachen oder normalen Fahrlässigkeit ausgehen und da muss die Bank jetzt nicht ersetzen.
Es ist also wie so oft im Recht eine Frage des Einzelfalls. Es besteht aber auch noch Hoffnung. Auf europäischer Ebene steht nämlich demnächst ein Urteil an, was Kunden vor solchen Betrugsmaschen besser schützen könnte. Der EuGH-Generalanwalt hatte sich in seinen Schlussanträgen klar auf die Seite der verprellten Kunden gestellt und gefordert, dass das Geld erstattet werden müsse. Eine Entscheidung steht aber noch aus.